Alles bla 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 ist das.
Ich muss mal von eurem hohen Ross runterkommen.
Was ihr euch immer alle einbildet, was ihr alles, was für ein Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Ah ja, und da kommt er.
Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routiniersichter Ginzel und Neuzugang Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Schneider! Ja! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original
meldet sich in einer Woche, in der die Welt sich verändert hat. So kann man das, glaube ich, sagen. Schönen guten Mittag aus Berlin-Friedrichshain. Herzlich willkommen zu Folge 88 Doppelspitze der Fußball-Podcast am 27. Februar 2022. Ja, mein Name ist Leon Ginzel. Neben mir sitzt Henning Schneider. Hi Henning.
Hallo Leon.
Ja, was für eine Woche. Also ich glaube, es klingt immer so dramatisch, wenn man sagt, in der sich die Welt verändert hat, aber ich glaube, man muss es wirklich in dem Fall sagen. Russland greift die Ukraine an, Putin greift die Ukraine an. So muss man es ja formulieren und löst damit wirklich eine Krise aus und einen Konflikt, einen Krieg, der einfach so noch nie oder lange nicht mehr stattgefunden hat, von dem man auch nicht damit gerechnet, dass er stattfinden wird und stellt damit über Nacht so ein bisschen die Friedensordnung in Europa auf den Kopf. Und das hat natürlich auch irgendwie Auswirkungen auf uns, logischerweise, und dementsprechend auf den Podcast heute. Darüber müssen wir sprechen und werden wir sprechen, weil es auch tatsächlich ganz konkrete Auswirkungen auf den Fußball hat, weil verschiedene Ereignisse damit in Verbindung standen und stehen, die sich in der Woche auch dann entwickelt haben. Das heißt, das wird heute unser Themenschwerpunkt Nummer 1 sein, hier bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Dann wird es natürlich über die Fußball-Bundesliga auch gehen, um den 24. Spieltag, über eine kriselnde Hertha, über einige Vereine, die ja weiterhin stabil oben bleiben und ihre Plätze festigen. Und im Hintergrund läuft gerade die zweite Liga mit einem schönen Duell, Nordderby im sonnigen Hamburg. Der HSV spielt gegen Werder Bremen. Und es steht 0-1. Werder hat gerade mit dem Elfmeter getroffen, Marvin Ducksch. Und führt jetzt im Nordderby, ist Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga. Wer hätte das gedacht vor, ja, noch einigen Monaten, dass Werder mal da oben steht?
Ja, da unten, da oben.
Ja, da unten, da oben.
Ja.
Und wieder in Richtung erste Liga geht. Das ist doch auch eine tolle Entwicklung. Gönnt man irgendwie dem Verein, der ja auch viel erlitten hat in letzter Zeit.
Ist ja wirklich so ein Spiel, HSV Bremen, das ist ja wirklich also ein Bundesliga-Topspiel immer gewesen. Also erstens ist ein Derby, zweitens sind dann sehr viele Emotionen im Spiel und drittens waren es halt auch immer Teams, die eigentlich relativ weit oben mitgespielt haben in der ersten Fußball-Bundesliga. Und das jetzt so als Zweitliga-Duell zu sehen, ist schon seltsam. Ich meine, es gibt ja, wir sind ja relativ jung noch und viele Fußballfans haben ja schon Vereine da in der Bundesliga kommen und gehen sehen. Ulm zum Beispiel hatten wir neulich auch im Spiel Unterhaching so Teams, wo man vielleicht auch jetzt denkt, dass sie da in der dritten, vierten Liga irgendwo spielen und
Alemannia Aachen
auch mal Bundesliga gespielt haben.
Ja.
Aber ich denke, diese beiden Kollegen da, die auf dem Rasen sich gerade duellieren, werden über kurz oder lang auch da wieder in der Bundesliga mitmischen. Also ja. HSV versucht es ja seit mehreren Jahren.
Ja.
Wieder Bremen ist ja schon noch der erste Anlauf jetzt quasi. Aber ich denke schon, dass das wieder ein Bundesliga-Derby werden wird.
Das hoffe ich auch. Und dass dann einfach dadurch auch wieder zwei Nordclubs wieder oben stehen, die viel Tradition mitbringen. Und letztens wurde mir durch den YouTube-Algorithmus ein Spiel reingespült, den ich auch schon lange nicht mehr gesehen habe. Achtung, Bremen fast mit dem 2-0 hier. Und zwar erinnerst du dich noch an ein legendäres Champions-League-Duell Bremen gegen Real Madrid, das Bremen tatsächlich mit 3-2 gewonnen hat gegen so Spieler wie, ich glaube, dass da auf der anderen Seite wirklich noch sowas wie, wer stand denn da auf der anderen Seite? Ich glaube, Raul,
Zidane,
und ja, irgendwie so schon krasse Leute auf jeden Fall. Und bei Bremen hat dann Markus Rosenberg irgendwie zwei Buden gemacht. Ne? Also solche Leute dann halt.
Ja.
Und das war schon irgendwie speziell, dass nochmal diesen Zeit.
Es gibt ja auch aus Hertha-Sicht diese legendäre Pflichtspielschlacht im Olympiastadion gegen Barcelona bei übelstem Nebel, ich glaube in den späten 90ern oder frühen 2000ern, wo man auch dachte, also was für ein Benefits-Kick war das denn, dass der FC Barcelona da im Olympiastadion aufgeschlagen ist. Ja. Das war halt Champions League, Gruppenphase. Und man hat ja wirklich, also der Eckschütze hat die Fahne nicht gesehen, sage ich mal. Ja. Und das war also, ich würde sagen, über die Grenze der Tor für den HSV.
Nee, pfeift er ab.
Pfeift er ab, okay. Kein Tor für den HSV.
Im Fünfer, gibt es die Regel noch? Im Fünfer den Torwart?
Ich glaube, dass der ist da auf jeden Fall stark geschwächt worden in seiner Fünfer, oder liegt ein Bremer auf dem Boden?
Toprak.
Ich glaube, der Torwart hat
mal deutlich mehr Rechte. Der HSV-Fans nicht einverstanden, sagen wir mal so. Ja. Aber waren sie nicht schon mal einverstanden mit der Schiedsrichterentscheidung? Ja. Wann wären wir einverstanden, wenn ein Tor abgepfiffen werden würde?
Ich glaube, du musst den Schiedsrichter den Torwart schon ganz schön angehen, dass der im Fünfer Recht bekommt. Also aber richtig.
Das war ja nichts. Also naja, vielleicht wurde Toprak gefoult. Das ist eher die Frage, glaube ich, ne?
Das kann sein, ja. Ah ja, er
schubst ihn dagegen. Also ist schon auch ein Foul, also würde ich schon sagen. Der Elfmeter war ja schon strittig, weil da war wieder ein ekliges Handspiel. Das haben wir uns auch schon längst auf die Merkerliste gesetzt, um das mal irgendwann abzuhandeln. Ja. Aber lass uns vielleicht erstmal über die Ereignisse dieser Woche gar nicht mal in politischer Hinsicht so viel reden. Da sind andere Formate natürlich besser geeignet für. Aber es ist trotzdem schon schockierend, finde ich. Und wir machen heute auch eine schnelle Folge, weil wir noch zur Demo wollen in Berlin-Mitte gegen diesen, Einmarsch gegen diesen Krieg, der von Putin da begonnen wurde. Deswegen, als ich da am Anfang so die Formulierung auch so ein bisschen gerade suchte, das zeigt ja auch schon, wie verrückt diese Situation ist. Weil es ist ja jetzt irgendwie kein Krieg, den Russland oder das russische Volk oder so will, würde ich jetzt mal unterstellen, sondern den ein Mann ganz klar provoziert und den ein Mann jetzt ausführt. Und der halt die Oberbefehl hat über eine Armee und die jetzt da reinschickt. Und
das ist eine ganz skurrile Situation, weil natürlich läuft das ja schon seit vielen Jahren. Ich glaube, 2014 ist die Krim annektiert worden und die Ostukraine ja auch. Ich meine, so ein Team wie Donetsk, Schachtar Donetsk, die ja auch in europäischen Wettbewerben mitmischen jedes Jahr, die konnten ja in Donetsk gar nicht mehr spielen, weil das ja quasi bürgerkriegsähnliche Zustände waren oder Bürgerkrieg oder was auch immer da, wie man es nennen möchte. Die haben ja immer in Lviv gespielt, glaube ich, die Heimspiele. Und das zeigt ja auch schon, es sind sehr viele Brasilianer, glaube ich, zum Beispiel, und Legionäre allgemein, die in dem Team gespielt haben damals oder spielen und die auch teilweise keine Lust mehr hatten, da ihre Verträge auszuführen, weil sie quasi plötzlich in einer Region gearbeitet haben, die nicht mehr so sicher war wie noch ein paar Jahre davor. Und ich finde, es war so ein schleichender Prozess. Und als jetzt die erste Einmarschmeldung durch die Nachrichtenticker ging, war es ja erst quasi diese Ostukraine, wo schon, ich sage mal, mehr oder weniger russische Truppen, diese Separatisten, die da, wie sie immer genannt werden, sind ja quasi auch mitunter russische Soldaten, einfach ohne Flagge auf der Schulter. Und dass da jetzt quasi neben denen auch noch russische Soldaten mit einer Flagge auf der Schulter, das ist zwar ein großer Schritt gewesen, aber es war jetzt noch nicht die Eskalation, die dann ein oder zwei Tage später folgte, dass da wirklich Kiew bombardiert wird.
Ja.
Und das ist in einer Schnelligkeit, sind da Dinge zusammengebrochen, also Werte, aber auch kommunikative Dinge, schon wieder strittige Strafraumszene, wo man einfach denkt, dass eine Weltgemeinschaft das nicht anders lösen kann, gerade als dass das so eskaliert. Das macht einem wirklich zu schaffen.
Naja, das ist ja genau das Ding. Es ist ja keine Weltgemeinschaft, die das sozusagen jetzt verbockt hat, sondern die haben ja versucht, vorher auf ihn einzuwirken. Also man kann ja, also man hat ihn, glaube ich, unterschätzt trotzdem noch. Man hätte mit Sicherheit vorher noch krassere Maßnahmen ergreifen müssen. Stärkere Sanktionen, schon als das mit der Krim passiert ist, da einfach ihn noch viel stärker isolieren, als es passiert ist, was jetzt halt passiert. Und das kann man, finde ich, jetzt der Weltgemeinschaft in dem Fall jetzt nicht vorwerfen, dass sie jetzt nicht reagiert in dem Ausmaß, wie sie reagieren kann. Sie können natürlich nicht Russland angreifen, weil dann haben wir wirklich einen Weltkrieg. Mhm. Und das provoziert Putin natürlich auch. Oder weiß auch, dass das nicht passieren wird. Aber was jetzt passiert, also zum Beispiel jetzt auch der zumindest punktuelle Ausschluss aus dem SWIFT-Bankensystem, Sanktionen gegen Putin auch persönlich und Lavrov, andere starke Sanktionen, die natürlich auch wahrscheinlich Putin kalt lassen in vielen Punkten, aber ihn trotzdem auch irgendwie kurz so lange treffen werden. Das sind jetzt natürlich Sachen und Waffenlieferungen, die es ja sonst auch eher nicht bisher gab in Konfliktgebiete aus deutscher Sicht. Das sind ja alles jetzt wirklich Paradigmenwechsel, wie man so schön sagt. Und ja, also ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, dass der Konflikt schon länger schwelt und dass man dann irgendwie dachte, okay, jetzt ausgerechnet und so, aber ich fand, das hat einfach so generell schon diese ganzen Wochen davor mit seinen Reden und seinen komischen Andeutungen schon immer, das hat schon so eine ganz merkwürdige Stimmung erzeugt, natürlich bewusst auch. Und dass er dann wirklich jetzt Kiew auch bombardiert und andere Städte sowieso, aber auch Kiew, finde ich, das hat nochmal so einen ganz anderen Wert. Und ich finde die Bilder auch so schrecklich, wie die jetzt alle in den U-Bahnhöfen da sich also Schutz suchen oder flüchten, auch viele, da 100.000 Menschen auf der Flucht. Mhm. Das geht einem schon echt nahe, finde ich, weil das so diesen Krieg so greifbar da macht und sich das irgendwie nicht richtig vorstellen kann trotzdem.
Ja, ich habe mit Menschen geredet, das ist so eine Markus Lanz Einstieg. Ich habe mit Menschen geredet, die so russische Wurzeln haben, mit der russischen Kultur auch aufgewachsen sind und der Selenskyj zum Beispiel, der Präsident der Ukraine, ist Schauspieler ehemaliger und hat anscheinend auch schon sehr oft im russischen Fernsehen neben Wladimir Putin in so Shows gesessen. Und also die kennen sich nicht nur, wie man sich so kennt, weil man eben Politiker ist, sondern die haben irgendwie auch so eine gemeinsame Historie, sage ich jetzt mal. Und es ist irgendwie eine ganz seltsame Vorstellung, dass die auch so jetzt quasi im Krieg gegeneinander stehen. Und es ist jetzt schwer, da irgendwie ein deutsches Vergleichsbeispiel zu finden, aber wenn es irgendwie, weiß nicht, irgend so ein Showmaster und ein Politiker, der häufiger mal in einer Show sitzt, dann plötzlich 10 Jahre, 15 Jahre später sich gegenüberstehen mit ihren Streitkräften, ist irgendwie eine absurde Vorstellung. Also es ist quasi nicht nur fremde Leute sind fremde Länder, sondern auch so ein Zusammenhänge da gibt, die es vielleicht auch mal so eine persönliche Note reingeben, die man da gar nicht so auf dem Schirm hat. Also ich fand das sehr spannend.
Naja, und Selenskyj ist ja eh ein interessanter, spielt ja eh natürlich jetzt sowieso eine sehr prominente Rolle, logischerweise, aber macht ja auch interessante Sachen, also mit diesen selbstgedrehten Handyvideos, wo er sich immer an das Volk widmet, wendet und auch ja sich ans russische Volk letztendlich ja wendet, indem er dann auch Ansprachen auf Russisch hält, weil, wie du schon eben sagst, er ja auch in Russland bekannt ist durch seine Rolle und da auch häufiger aufgetreten ist und so. Also das ist eine ziemlich bizarre Situation und auch eine dramatische einfach so. Also wenn er irgendwie auch sagt, so er weiß jetzt nicht, wie lange er noch da überleben wird, weil natürlich ist er auch Ziel Russlands. Mhm. Die wollen natürlich, dass die Regierung auswechseln. Und da ist er nun mal an der Spitze. Dann hat das natürlich auch nochmal ein ganz anderes Gewicht so. Also es ist schon echt krass. Und wenn man irgendwie, ich meine, ich war 2015 oder 16 in Kiew. Relativ kurz nachdem diese Maidan-Proteste auch beendet wurden sozusagen und waren. Und da war das auch schon eine ganz, ja, zwiespältige Stimmung, durch die Stadt zu gehen, weil da gibt es auch so richtig krasse so Mahnmale für diese Proteste. Und wir haben dann eine Stadtführung damals gemacht mit einer, die uns ein bisschen eingeführt hat in diese Zeit, als der Maidan, der dieses Zentrum war des Protestes. Und dann haben wir so gesagt, so, ja, und da oben auf dem Hotel lagen dann die Scharfschützen und haben dann immer so runtergeschossen, hier oben auch. Und dann denkst du so, okay, krass, wir gehen jetzt hier gerade so durch und das ist natürlich jetzt friedlich so, aber dass das irgendwie vor einem Jahr oder so ganz anders hier aussah, das war damals schon sehr, sehr verrückt, die Vorstellung. Und dann gibt es irgendwie so einen Blumenweg, wo ganz viele Kränze und Bilder auch so von Menschen hängen, die gestorben sind damals. Und das ist schon sehr bedrückend irgendwie, aber auch so unwirklich, weil es halt so normal da schon war wieder, ne, von der Stimmung her. Und jetzt wieder die Bilder zu sehen, wie da irgendwie die Straßen leer sind oder auch einfach Hochhäuser bombardiert sind und bombardiert werden, ist dann wiederum so eine andere Turnaround. Das ist halt eine sehr moderne Stadt, muss man sagen, auch eine super schöne Stadt, die irgendwie bei der New York Times gelesen, wo sogar Berliner hinkommen, um irgendwie das Nachtleben und so zu genießen und irgendwie, ne, und jetzt wird diese Stadt bombardiert. So, das ist schon krass. Also,
das ist eine absurde Situation und halt auch eine Situation, die sich auf den Fußball auch auswirkt. Ich meine, du hast ja, die Ukraine damals unabhängig vom Fußball besucht, aber du warst ja auch in Russland 2018.
Ja.
Du hast ja quasi beide Kriegsparteien unabhängig voneinander besucht in den letzten Jahren. Und ich meine, Russland hat 2018 die Fußball-WM ausgetragen. Aus deutscher Sicht erinnert man sich da ungern dran, weil es als amtierender Weltmeister nicht so ruhmreich lief. Aber Russland ist ja nun mal auch sehr verwoben so in den europäischen Fußball, gerade mit den Firmen und die Firmen in Russland, sei es Gazprom oder seines Abramowitsch oder andere Oligarchen, wie man immer sagt. Also wenn du reich bist in Russland, bist du gleich ein Oligarch, weil natürlich das Politische und das Wirtschaftliche in so einem Land wie Russland noch viel mehr zusammenhängt, als es ohnehin in allen Ländern zusammenhängt, weil Menschen mit sehr viel Geld einfach auch sehr viel Einfluss haben überall. Und dementsprechend hängen diese Firmen eben auch sehr eng mit der russischen Regierung zusammen und damit hat es immer so einen Geschmack, wenn so eine Firma sich in den Fußball einkauft, sage ich mal. Und ich meine, wir haben Gazprom auf Schalke seit vielen Jahren. Ich glaube 2007 kam da der erste Vertrag zustande,
ja.
Noch von Rudi Assauer eingefädelt. Und wir haben Abramowitsch bei Chelsea London, Aeroflot bei Manchester United. Also es sind viele russische Firmen, die bei großen europäischen Fußballvereinen drin hängen. Und das hat jetzt natürlich Konsequenzen, beziehungsweise die Vereine haben Konsequenzen gezogen. Und ja, ein deutsches Beispiel ist Schalke, die sich von Gazprom getrennt haben. Die haben gestern gegen den Karlsruher SC gespielt in der zweiten Liga und hatten da das erste Mal nicht Gazprom auf dem Trikot, sondern das überklebt so mit Schalke 04. Es sah so ein bisschen, es war eine Geste, aber es war von der Lösung optisch nicht so wunderschön gelöst, fand ich. Also die hatten so komische, ja, so braun-rote Trikots an, die Schalker, um sich auch vom Gastgeber in Blau-Weiß abzuheben da in Karlsruhe. Und da hatten die in so einer leicht anderen Farbe, während der HSV sich gerade fast um Kopf und Kragen spielt.
Gerade für Bremen, ja.
In so einer leicht anderen Farbe, die aber der Farbe trotzdem sehr nahe kam. Also das, was man, glaube ich, modisch einfach nicht tun sollte, wenn man Farben kombiniert. Hatten sie da so wie drüber geklebt, vorne auf der Brust Schalke 04 stehen. Und es war, ja, es sah sehr nach einer Notlösung aus. Also so ein paar Tage Vorlauf hatte man ja vielleicht. Hätte man nochmal ein Trikot drucken können, so ein Satz. Ich weiß nicht, ob da die Pressen gerade überfordert sind in der Bundesrepublik, aber es sah sehr notlösungsmäßig aus. Aber es ist halt ein Statement und auch ein Schritt. Und
ja gut, ich meine, das war ja fast das zu erwarten oder das Mindeste, was du machen kannst. Du kannst halt nicht mehr mit einem russischen Staatskonzern auf der Brust. Also kannst du machen, aber wenn du so ein bisschen noch an das Image deines Vereins glaubst und das so ein bisschen noch positiv bei allen Skandalen, die es bei Schalke ja auch schon gab in letzter Zeit, das Image dann noch ein bisschen ein positives Licht behalten möchtest, dann musst du diesen Schritt natürlich jetzt gerade gehen. Hättest du eigentlich schon davor machen müssen. Aber ja, jetzt haben sie es natürlich vollzogen.
Wer sich von Tönnies trennt, der muss sich auch von Putin trennen. Das kann man, glaube ich, so sagen.
Ja, also genau, das ist, ja, und Gazprom ist ja auch zum Beispiel relativ präsent immer gewesen, auch beim Biathlon, glaube ich, und so. Also die haben schon ihre Finger im Spiel, ganz gerne mal. Und weil du auch die WM in Russland angesprochen hast, das war ja damals auch schon umstritten, ne? Lässt man so ein Turnier in so einem Land stattfinden? Lässt man die Olympischen Spiele in China stattfinden? Also es ist ja, hat ja immer so ein jetzt auch Katar-WM. Also ich glaube, es ist an der Zeit, solche Länder einfach grundlegend von diesen Vergabewettbewerben auszuschließen und da ganz klare Kriterien anzulegen, wer sich überhaupt bewerben darf. Weil, also ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass Russland jetzt mit dieser aggressiven Vorgehensweise jemals wieder so eine, zumindest wird es sehr lange dauern, bis sie wieder als, ja, irgendwie so Sportnation überhaupt wahrgenommen werden können. Weil sie haben einfach mal einen Krieg angefangen.
Ja, so, also auch als Gastgeber. Ich meine,
ja.
2006 die WM in Deutschland,
ja.
Die Welt zu Gast bei Freunden, das ist ja schon spätestens seitdem auch Motto geworden von so Großveranstaltungen. Und es sind einfach Länder, wo man sich nicht so sehr als Gast wettgeschätzt fühlt. Gerade, ich meine, es ist...
Ja, aber das, genau, und das Tragische ist ja einfach, sorry, dass ich kurz reingehe, aber dass genau das ja auch wiederum den Unrecht tut, ne, gerade den Menschen, die da leben und eigentlich natürlich was ganz anderes vor, also halt nicht aggressiv sind, keinen Krieg wollen. Und das macht Putin ja auch gerade zunichte. So. Also genau, aber wie du es schon sagst, ja, man fühlt sich da irgendwie nicht mehr richtig wohl. Jetzt nicht wegen der Leute, sondern einfach wegen der Politik.
Genau, komplett. Und ich meine, jetzt einfachstes Beispiel, ich meine, die Ukraine wird bei der Europameisterschaft dann wahrscheinlich auch teilnehmen, wenn die dann in Russland stattfinden sollte. Und dass jetzt ukrainische Sportler dann in Russland quasi bei so einem Turnier mitspielen, ist ja jetzt auf unabsehbare Zeit erstmal nicht mehr vorstellbar. Ich meine, wir haben zum Beispiel die WM-Playoff-Partie Russland-Polen, die im März stattfinden sollte, die jetzt anscheinend abgesagt worden ist. Also eh die Frage, wann Russland da auch wieder so als Sportnation, wie du schon sagst, in Erscheinung treten kann. Und ja, das betrifft ja auch die Euroleague zum Beispiel, wo der deutsche Vertreter RB Leipzig, versuche jetzt hier keinen Markennamen zu nennen, gegen Moskau antreten wird in der nächsten Runde. Und das ist dann auch die Frage, unter welchen Vorzeichen, Umständen sowas stattfinden wird. Also es wirbelt den europäischen Fußball auch mächtig durcheinander, einfach weil, wie wir es alle merken, so die Stimmungslage ist schon eine komische. Und das geht natürlich an den Sportlern auch nicht spurlos vorbei.
Ja. Voll. Das ist eigentlich total schade, weil als wir damals in Kaliningrad waren, wo das eine Vorrundenspiel stattgefunden hat, was wir gesehen haben, Kroatien gegen Nigeria, da waren die Menschen halt einfach auch saunett. Und das ist halt, das ist das Tragische bei so einer ganzen Geschichte, ne? Dass so ein ganzes Volk, das wird immer so schön gesagt, so in Geiselhaft genommen wird von einem Diktator, so ist es ja.
Mhm.
Und der einfach so viel kaputt macht dadurch, ne? Dem das auch scheißegal ist, der irgendwie seine eigenen Interessen da durchsetzen möchte. Das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe an der ganzen Nummer oder was ja auch wirklich nicht mehr zu erklären ist. Weil es hat ja keine rationale Begründung, dieser Krieg. Krieg hat nie eine rationale Begründung wahrscheinlich. Und der schon gar nicht. Und was das aber für Auswirkungen hat, ist halt das Erschreckende. Ja, wir haben Gazprom angesprochen. Es gibt auch noch andere Konsequenzen. Zum Beispiel wird das Champions League-Finale nicht wie geplant in St. Petersburg stattfinden, sondern in Paris. Relativ überraschend auch fand ich jetzt die Meldung, dass Roman Abramowitsch in London bei Chelsea sich zurückzieht und eine Treuhandfonds sozusagen einsetzt und das quasi sein Wirken da weiter betreut und er sich sozusagen aus dem aktiven Geschäft zurückzieht. Angeblich steht das nicht im Zusammenhang mit der ganzen Geschichte jetzt gerade, aber klar ist auch, dass viele Fans das gefordert haben, schon länger auch und jetzt nochmal vehement, weil er natürlich auch in ziemlich direkter Verbindung mit Putin steht und da auch sein Geld natürlich mit Rohstoffgeschäften gemacht hat und das kann man in Russland sehr wahrscheinlich nur, indem man auch sich gut mit dem Präsidenten stellt.
Ja.
In dieser komischen Verquickung da in diesem Land. Ja, und der hat sich jetzt aus dem aktiven Geschäft zurückgezogen. Das ist natürlich auch so ein Fake-Schritt, weil letztendlich ja, ist er trotzdem noch dabei und sein Geld fließt ja trotzdem noch.
Ja, es ist sein Geld und also, wahrscheinlich auch seine Entscheidung und immer so eine optische Sache. Ich meine, es bringt vielleicht auch schon was, dass er dann nicht mehr so da rumsitzt und vielleicht so das Gesicht auch dieser ganzen Sache ist. Aber natürlich ist es unterm Strich fraglich, was sich da jetzt wirklich verändert. Fraglich, was sich verändert, ist auch bei Manchester United in der Premier League. Die hatten Aeroflot, das russische Luftfahrtunternehmen, als Sponsor und haben jetzt sich von denen getrennt und sind zu Qatar Airways gewechselt. Ist natürlich auch ein Schritt, ist in eine Richtung, ich meine, wir haben die Pressekonferenz des FC Bayern noch im Ohr.
Warum nicht mal zur Lufthansa?
Warum nicht mal zur Lufthansa,
ja. Ryanair würde ja eher noch passen.
Ja, stimmt.
Oder British Airways wahrscheinlich.
Ja. Also es ist dann auch so die Frage, das sind halt einfach Vereine, die sind angewiesen darauf, dass sehr große Geldsummen in diesen Sport gepumpt werden.
Ja.
Und dann ist ein bisschen die Frage, wie bei auch so Olympischen Spielen, wenn sich da Peking und ich glaube Astana aus Kasachstan bewerben, ist die Frage, wem gibst du es von beiden? Und wenn sich halt, weiß ich nicht, München die Bewerbung zurückzieht, weil es beim Bürgerentscheid sich dagegen entschieden wurde, dann hast du halt quasi die demokratische Option hast du dann nicht. Und genauso ist es in der Finanzwelt auch so ein bisschen, wenn du halt sagst, Aeroflot und Qatar Airways bezahlen mir hier quasi diese Summe und sind bereit, das hier auch reinzustecken, dann hast du da die Wahl auch so ein bisschen zwischen schwierig und noch schwieriger. Und da steht der Sport auch in dieser ganzen Debatte, ob's immer mehr werden muss, immer größer, immer höhere Transfersummen. Auch für so eine Entscheidung muss man sich von diesem großen Geld vielleicht irgendwann verabschieden, wenn man ehrlich bleiben will und aufrichtig und so quasi moralische Grundsätze auch durchziehen will, die man sich vielleicht irgendwann mal steckt.
Ja. Ja, auf jeden Fall interessant, dass es doch so viele Konsequenzen dann direkt hat und dass irgendwie auch die Fußballwelt umzudenken scheint und bleibt abzuwarten, ob jetzt einfach Russland auch zum Beispiel von Turnieren ausgeschlossen wird oder so. Das können wir durchaus auch vorstellen, weil irgendwas musste ja nochmal, ein Zeichen musste noch mehr setzen und wenn jetzt sogar schon SWIFT ausgesetzt wird in Teilen, was ja schon auch ein starkes Instrument war, immer, dann muss man auch im Sport vielleicht nochmal zu noch härteren Maßnahmen greifen. Ohne da jetzt irgendwie zu sagen, ja, jetzt müssen wir noch einen drauflegen. Aber ich glaube schon, dass man jetzt irgendwie das machen muss, was möglich ist, um einfach zu zeigen, dass mit all den demokratischen Mitteln, die man hat, sowas eben nicht mehr toleriert wird und zu lange toleriert wurde. Und ja, also dementsprechend kann man das nur begrüßen. Ob das jetzt gut ist, dass sie dann zu Katar gehen, das ist die nächste Frage. Aber da machen wir dann das nächste Fass auf. Und
ja,
da werden wir eh noch genug drüber diskutieren, wenn die WM stattfindet, nehme ich mal an.
Insofern, Katar wird dieses Jahr noch Thema sein.
Ja.
Das kann man vorwegnehmen. Wo Russland ja schon ausgeschlossen wurde und was ich so ein bisschen schwierig finde als Entscheidung, ist der Eurovision Song Contest. Das ist jetzt fernab vom Fußball.
Ja.
Aber es wird im Mai wieder auf uns alle zukommen, dass da in, ich weiß gar nicht, wo findet dieses Jahr statt?
Turin, glaube ich, oder?
In Stilitalia gewonnen, Moneskin letztes Jahr, in Italien auf jeden Fall.
Ich glaube in Turin.
Turin und da wird Russland nicht dabei sein und das, also man kann es verstehen, weil es ist ja auch so eine, die Welt zu Gast bei Freunden, Veranstaltung, Europa rückt zusammen und da kann man irgendwie, wäre es ein komisches Zeichen, Russland dabei zu haben.
Ja.
Auf der anderen Seite sind die Acts da und die musikalischen Beiträge in der Regel eher kritisch. Also auch die russischen Beiträge, man müsste es vielleicht nochmal komplett durchgucken, aber das letztes Jahr war auf jeden Fall ein sehr feministischer Beitrag, der auch eher jetzt Kreml-kritisch ist, als jetzt von Putins Gnaden da entsandt. Ich weiß gar nicht genau, wie das in Russland stattfindet. Also in Deutschland ist ja irgendwie der NDR, der immer sagt, wir schicken jetzt die Nulpe hier ins Rennen. Ja, als Stefan Raab das irgendwann nicht mehr entschieden hat jedes Jahr.
Aber es gibt trotzdem mal so einen merkwürdigen Vorentscheid, oder?
Es gibt so einen Vorentscheid.
Also Hauptsache Barbara Schöneberger hat wieder was zu moderieren, glaube ich. So, das ist das Motto, glaube ich, dieses Vorentscheids. Aber ich glaube, es gibt immer noch so einen komischen, also keiner weiß, wie die dann da sind, sich dafür qualifiziert haben.
Genau, ich glaube, das hat der NDR ausgeklümmelt.
Ja.
Und ja, irgendwie, also es ist, und es wird auch jedes Jahr irgendwie anders. Mal rufst du an, mal schickst eine SMS, mal machst du irgendwie Likes auf Instagram was, mal swipes auf Tinder nach rechts.
Genau, was swipes.
Und dann wird da irgendwer entsandt und wird da irgendwie 20. von 24 oder so.
Ja, aber gut, ich meine, auf deiner Seite auch da muss man wahrscheinlich jetzt einfach mal klare Kante zeigen.
Ja, es ist halt auch eine Möglichkeit. Für Kulturschaffende aus Russland.
Ja, aber glaubst du wirklich, dass das jemand machen würde jetzt in dem Zusammenhang? Also ich weiß ja nicht, wie in Russland die Qualifikationen sind, aber da muss ja auch irgendwie ein Vorentscheid stattfinden und das Staatsfernsehen, dass er das irgendwie vielleicht auch lenken wird, wird es bestimmt nicht sagen, oh cool, die machen ein kleines Statement hier zum Ukraine-Einmarsch unserer Armee. Das lassen wir doch mal zu. Das ist doch ein interessanter, toller Diskursbeitrag. Glaube ich jetzt nicht.
Aber die Beiträge waren in den letzten Jahren schon eher Kreml-kritisch, glaube ich. Also es ist selten, dass sie da jetzt die Flagge hissen und die Nationalhymne singen.
Ja.
Sondern das ist schon.
Müsste man mal nachgucken, wie das da abläuft. Also
würde mich auch mal interessieren, ja. Vielleicht machen wir im Mai ja nochmal eine ESC-Sondersendung.
Machen wir eine ESC-Sondersendung und gucken auch mal, welche Fußballer vielleicht auch mal musikalische Ambitionen dahingehend hatten und dann werden wir da was rausfinden auf jeden Fall.
Genau. Doppelstimme der ESC.
Podcast. Aber nur in C-Dur, bitte.
ohne schwarze Tasten.
Ohne schwarze Tasten, ja. Also, es ist ja immer die Frage, was bringt Isolation? Führt das nicht zu noch mehr Gräben?
Ja.
Letztendlich, weil du immer weiter ausschließt. Auf der anderen Seite haben alle Maßnahmen bisher auch nichts gewirkt. Also musst du jetzt einfach noch mal ein bisschen konsequenter sein. Und ob das jetzt beim ESC quasi dann entschieden wird, das Ganze, sagen wir, dahingestellt. Aber
ja.
Also
waren sehr früh dabei.
Meine. Also, ja. Naja, wollen wir reingehen, Fußball-Bundesliga? Denn wir sind ja ein bisschen, wir wollen ja noch demonstrieren gehen heute.
Ja.
Und müssen so ein bisschen auf die Zeit achten. Und finde ich ganz interessant, diese Welle der Solidarität finde ich sehr schön, weil es gibt auch wirklich viele, die sich privat engagieren. Ich habe jetzt vorhin im Vorbeilaufen hier in Friedrichshain einen Zettel an der Tür gesehen, dass am Ringcenter, das ist hier so ein relativ bekannter Shopping-Center, relativ bekanntes Shopping-Center an der Frankfurter Allee, werden jetzt auch Spenden gesammelt heute zu einer bestimmten Uhrzeit, die dann in die Ukraine geht, also Sachspenden wie, keine Ahnung, was zum Anziehen, Klamotten, medizinische Sachen wie Medikamente und sowas auch, Hygieneartikel etc. Und solche Hilfskonvois privater Natur, habe ich gestern noch einen Beitrag gesehen, werden jetzt wirklich organisiert und das finde ich irgendwie auch schön, schönes Zeichen und ja, das finde ich cool. Deswegen wollen wir auch nachher noch zur Demo, die eigentlich schon läuft. Und Ein Zeichen der Solidarität hat gestern übrigens auch Robert Lewandowski gesendet, der mit einer ukrainischen Armbinde gespielt hat.
Wow.
Und der sich auch ganz klar gegen dieses Qualifikationsspiel gegen Russland ausgesprochen hat. Als Pole ist er ja da direkt betroffen von.
Ja.
Als polnischer Nationalspieler. Genau. Und das war gestern Abend das Samstagabendspiel seiner Bayern in Frankfurt, was sie knapp gewonnen haben mit 1-0 und damit die Tabellenführung ja weiter verteidigen natürlich und weiter die Dortmund auf Abstand halten, die heute noch spielen. Dementsprechend sind es aktuell wiederum 9 Punkte Vorsprung, aber das kann natürlich wieder auf 6 zusammenschmelzen, wenn Dortmund gewinnt. Aber ja, die Bayern auf jeden Fall weiter souverän vorne.
Ja, auf jeden Fall. Wir gehen jetzt ja langsam so auf die Zielgeraden der Saison. Es sind noch 10 Spieltage.
Ja.
Mit dem heutigen.
Ja.
Nee, ohne den heutigen. Mit dem heutigen. Ist ja der 1 im Sinn.
35, 31, 32, 33, 34.
Ja, noch 10 Spieltage nach dem heutigen.
Ja.
Und ja, die Bayern mit 9 Punkten vorne, wenn Dortmund die Aufgabe in Augsburg erfolgreich bestreitet, sind 6. Aber ich meine, solange die Bayern nicht einknicken, ja, sind sie halt vorne natürlich. Also die können es aus eigener Kraft schaffen.
Das ist richtig.
Denen bewusst auch an der Siebener Straße.
Aber einknicken sind ja schon mal gegen Bochum sind sie ja schon mal
gegen eingeknickt. Bochum sind sie eingeknickt.
Vielleicht. Da ist Dortmund aber auch eingeknickt dann mit einem 2-5 gegen Leverkusen. Ich weiß nicht, was der gleiche Spieltag war, aber auf jeden Fall sind sie, es war nicht der gleiche Spieltag, aber es war
nacheinander, ja.
Zeigt ja auch, dass auch erst Dortmund einknicken kann, leider.
Erst Dortmund, dann die Bayern, wo man auch dachte, sind die Bayern jetzt nur eingeknickt, weil Dortmund schon mal eingeknickt ist. Als Reaktion, wenn Bremen hier aufs Tor schießt.
Bremen auch gefällt mir sehr gut heute.
Ja.
Machen ein sehr gutes Spiel.
Die haben Bock auf Bundesliga.
Besonders Duxi Dux vorne.
Ja.
Ein geiler Spieler übrigens. Ich habe ein sehr spannendes Interview mal gelesen, der Freunde über ihn.
Ja.
Das ist so ein der auch in keiner, glaube ich, in keinem Nachwuchsleistungszentrum war, sondern auch so den Weg gemacht hat und so ein Hallo-Dreh so ein bisschen war. Finde ich ganz cool.
Spielen die Bayern noch gegen Dortmund? Das müsste noch stattfinden,
ne? Ja, ein Aufeinandertreffen, ein direktes gibt es noch. Aber das heißt ja nur, dass dann nochmal
am 31. Spieltag im April
verloren werden muss, aus Sicht von Dortmund.
Ja, und dann noch ein Unentschieden oder sowas, also weil die Tordifferenz spricht ja, glaube ich, deutlich für die Bayern.
Ja, und dort muss man auch alles gewinnen. Also das ist schon, also wenn wir mal ehrlich sind, wird der FC Bayern sehr wahrscheinlich auch wieder deutscher Meister werden.
Ja, es ist ein sehr weiter Weg für Dortmund, aber Dortmund ist auf diesem Weg. Ups, aber die Bayern marschieren auf jeden Fall weiter, auch wenn es knapp ist. Ich meine, in Frankfurt 1-0 am Ende.
Ja, reicht auch.
Es reicht, Sané mit dem Treffer.
Ja.
Und ja, man muss nicht immer glänzen, um die Punkte einzusammeln. Am Ende zählt das Ergebnis. Und es sind halt auch die Spiele, die einen dann zum Meister machen. Weil klar, du brillierst manchmal und manchmal läuft gar nichts zusammen. Aber am wichtigsten sind halt die Spiele, wo du dich zum Sieg kämpfst.
Ja.
Wo es nicht selbstverständlich ist, dass du gewinnst, weil es vielleicht auch die Tagesform, man die Buden nicht reinmacht vorne. Aber da am Ende die Punkte mitzunehmen, ist dann schon ein großer Schritt.
Ja. Knappe Ergebnisse, wo wir beim Thema sind, können wir vielleicht mal ganz schnell den Freitagabend abhaken, weil da sah es ja lange so aus, als würde Stuttgart in Hoffenheim gewinnen, führte 1-0 und dann kam am Ende ein aus Stuttgarter Sicht sehr tragischer Doppelschlag von Baumgartner, der eh noch den sicher geglaubten Sieg entriss und damit Stuttgart weiter unten reingedrückt hat in den Tabellenkeller, weil dann Vorletzter ist und da wird die Luft immer enger, immer dünner und ein Abstieg vom VfB ist nicht mehr, also schon längere Zeit nicht mehr unrealistisch, aber wird immer realistischer. Also gerade auch, wenn man sich anguckt, gegen wen die dann wohl noch spielen. Kann man das hier sehen, Henning? Musst du ja die App mal kurz bedienen. Da. Also klar, es sind jetzt noch 10 Spieltage, da können wir nicht alle 10 Spiele jetzt durchgehen, aber Kalajdzic meinte gestern auch, werden es immer weniger Spiele sowieso. Und jetzt kommt Gladbach, dann Union, auch potenziell 2 Mannschaften, gegen die man jetzt eher vom Kader gerade, ja, auch wenn Gladbach ein bisschen noch nicht so stabil ist, eher unterlegen ist. gegen die Hertha. Also es geht auch noch ein bisschen gegen machbare Gegner, kann man schon sagen. Also
bei der Hertha. Ja. Das wird auch ein spannender Spieltag. 31. Spieltag spielt Bayern gegen Dortmund und Hertha gegen Stuttgart. Das wird also oben und unten.
Kann man ja schon sagen.
Was noch so passiert, aber ich glaube, zumindest unten wird es auf jeden Fall um einiges gehen. Und
wahrscheinlich sogar spannender als oben.
Ja, könnte passieren. Das also wird ein feuriger April.
Genau, und dann, ja, es ist natürlich bitter, gerade wenn du solche Spiele, wo du eigentlich führst und auch ganz gut auf dem Weg bist, dann noch verlierst. So.
Wenn du in der 85. nach vorne liegst und dann verlierst du noch 2-1.
Auswärts und so.
Das ist das sind wichtige Punkte gewesen, ja. Ist ohnehin, also wir können ja kurz über die Hertha reden.
Wollen wir es wirklich machen?
Ich bin mir nicht sicher. Ich habe da gestern die erste Halbzeit geguckt, dann musste ich leider los.
Ja. Stand ja ein sehr interessanter Mann im Kasten bei uns.
Das stimmt. Es ist ja, wir haben ja über die Bank der Hertha schon geredet, weil ja doch pandemiebedingt da einige Ausfälle zu beklagen waren. Und deswegen auf der Bank jetzt nicht die prominenten Namen saßen. Und jetzt war im Tor der Hertha ein wenig prominenter Name. Dabei hat Hertha ja den Freiburger Schwolo extra abgekauft letzte Saison. Und jetzt fahren die nach Freiburg und die Fans denken, da gibt es ein Wiedersehen, aber Pustekuchen. Da stand der Herr Lottger im Tor und hat das in der ersten Halbzeit nicht schlecht gemacht. Ich meine, es gab einen Elfmeterpfiff gegen die Hertha, wie an jedem Spieltag gefühlt, den Grifo dann auch versenkt hat. Da war er fast dran sogar und hat sich dann in der ersten Halbzeit ganz gut bewährt, auf jeden Fall. Einen Job gut gemacht. Ich finde ja auch Gechter zum Beispiel in der Innenverteidigung auch ein starker Mann. Aus der eigenen Jugend.
Verletzt raus? Mhm. Oberschenkel. Boyata seit längerer Zeit mal wieder dabei.
Ja.
Hat auch nicht so viel gebracht. Also.
Ja, in der zweiten Halbzeit, ich meine, die Tore fielen, glaube ich, relativ spät. Und nach dem zweiten hat die Hertha sich dann auch irgendwie aufgegeben. Der hat 83. 86. Das ist ein Doppelschlag in den 80ern. In den 80ern. Sie erinnern sich, die älteren Zuschauer erinnern sich. Und ja, es war einfach zu zahnlos am Ende. Hertha hat eigentlich nicht schlecht gespielt. Liegen halt durch den Elfmeter Einzel hinten. Es war auch nicht gut genug, um da wirklich für Gefahr zu sorgen. Und am Ende kriegst du halt noch zwei und dann sieht es halt sehr deutlich aus. Dann verlierst du 3-0 in Freiburg. Und das Einzige, was an diesem Spieltag die Verzweiflung etwas aus den Gesichtern der Hertha-Fans treibt, ist, dass alle anderen halt auch verloren haben. Also keiner konnte so richtig profitieren. Bielefeld verliert, Stuttgart verliert, Augsburg, muss man gucken später. Und so die man noch ein bisschen jagen könnte, Gladbach und Wolfsburg, haben gegeneinander gespielt und spielen unentschieden. Also es ist niemand so richtig weg oder vorbeigezogen. Aber du musst die Punkte halt auch selbst machen.
Ja, und gerade in der Abwehr, das macht schon Sorgen. Also da sieht es alles andere als stabil aus. Lottger hat einen sehr guten Eindruck gemacht, fand ich. Der hat echt gut einige Dinger da rausgeholt. Das kann man ihm nicht lassen. Ist ja auch wirklich Torwart Nummer 5 oder so nur.
Ja.
Auch Wahnsinn. Und aber wenn du in der Abwehr halt irgendwie, keine Ahnung, mit Gechter da schon spielst jetzt, und der sich jetzt auch wiederum verletzt, Boyata war lange Zeit verletzt, muss erstmal wieder reinkommen, und Björkan spielt jetzt auch keine super gute Rolle gerade so, also ja, alles so Facetten, die ja nicht gerade daran glauben, dass jetzt sehr viel schnell besser wird, ne, also hat so ein bisschen das Geschmäckle von so einer Abstiegssaison leider. Aber wir haben Glück, dass wirklich hinter uns die Teams auch nicht so stark performen. Wenn Augsburg heute hoffentlich gegen Dortmund verliert, wovon wir jetzt mal ausgehen, bleiben die zumindest noch hinter uns. Aber weißt du, selbst Relegation ist ja möglich, sehr möglich sogar. Und das will man auch nicht. Also da spielst du vielleicht ja auch gegen Werder oder den HSV. Also
ja, zumal Gladbach und Wolfsburg jetzt halt auch gepunktet haben beide. Also zwar keiner dreifach, aber zumindest beide einfach. Und das sind jetzt halt auch 4 Punkte auf Gladbach, die 2 Ränge weg sind. Ich meine, wir haben letztes Mal gesagt, oben ist es wahnsinnig eng. Da entscheiden manchmal 3 Punkte über 5, 6 Ränge. Und da unten tut sich jetzt schon mehr oder weniger ein kleiner Spalt auf jeden Fall zwischen Platz 13 und Platz 15. Hertha und Gladbach. Und es ist ganz dringend geboten, dass die Hertha jetzt in den nächsten Partien punktet. Und klar, Freiburg spielt eine sehr gute Saison. Die stehen da ganz oben drin auch oder ziemlich weit oben drin. Ist jetzt nicht so, dass man da jetzt punkten müsste. Aber es ist halt auch nicht sowas wie Leipzig, Bayern, Dortmund, wo man sagt, da haben wir jetzt halt eine Packung kassiert. Passiert. Also es ist schon eines der Spiele, wo man vielleicht auch einen Punkt hätte holen können.
Mhm. Ja. Ja, und vor allem hast du das Gefühl, bei Wolfsburg und Gladbach, da können wir jetzt mal zu kommen eigentlich, dass die auch wieder so ein bisschen mehr in die Spur kommen. Ja? Gerade bei Wolfsburg haben wir es ja schon vorher gesagt, aber auch Gladbach ist jetzt zurückgekommen nach dem 0-2, das ist natürlich auch stark. Also waren sogar kurz drauf und dran noch das, das 3-2 zu machen. Also waren schon echt gut drauf gestern, dann von der Moral vor allen Dingen her, gab eine rote Karte auch noch gegen Lacroix in der 70. Also das hat schon den Anschein gemacht, auch wenn sie Überzahl waren, dass Gladbach jetzt wieder mehr so dieses, wir haben Bock, wir wollen auch gewinnen, Ding kommt. Und das sieht man bei der Hertha halt nicht oder bei anderen Teams da unten. Und das kann schon dann wieder der Vorteil jetzt einfach sein. Und Gladbach ist jetzt auch nicht wirklich in krassen Abstiegssorgen gewesen. Natürlich Perspektive immer nach unten, aber Nia jetzt wirklich dick im Keller gewesen. Wolfsburg hat sich da jetzt schon rausgekämpft. Also das sind eher die Teams, die dann sehr wahrscheinlich über kurz oder lang da auch ganz rausgehen werden aus dem Rennen. Und dann hast du halt Bielefeld, Hertha, Augsburg, Stuttgart, die dann diese Plätze da ausmachen werden.
Ist halt auch das in Anführungsstrichen Problem des Tabellenkellers, dass so Teams wie Köln, Mainz, die in den letzten Jahren immer Kandidaten waren, die noch unten mitgemischt haben, die vielleicht auch so zum Saisonende nochmal so reingerutscht sind von aus dem Tabellenmittelfeld, halt doch auch relativ solide spielen. Und ich meine, Mainz ist da jetzt 11 Punkte vor der Hertha auf Platz 9. Dass die jetzt noch quasi an allen vorbei da unten reingrätschen, ist eher nicht abzusehen. Deswegen ist halt auch die Frage, also so ein Team wie Wolfsburg oder ein Team wie Gladbach, die fangen sich eher und die, die da weiter oben stehen, die rutschen, also ich weiß nicht, ob Bochum traue ich es auch nicht zu, da noch unten reinzurutschen, auch wenn die jetzt nur einen Punkt vor Wolfsburg sind und irgendwie 6 Punkte vor der Hertha. Also ich meine, die könnten natürlich auch mit 3 Niederlagen, wenn die dahinter sind, quasi gewinnen, sind die auch plötzlich 16. oder sowas, aber es fehlt mir so ein bisschen die Vorstellungskraft, wer quasi die Hertha noch andersrum überholen könnte. Also
wer von oben noch runterkommen, meinst
du? Genau, ja. Und dementsprechend muss man das jetzt fast den einen Punkt Vorsprung, den man da hat, nutzen und jetzt schwimmen, so schnell man kann quasi, um da vor Augsburg zu bleiben und vor Stuttgart. Das sind ja auch 4 Punkte auf Stuttgart. Ist zwar ein bisschen Polster, aber auch nicht viel. Und ja, viel mehr Konkurrenz quasi um Platz 16 gibt es da für mich gerade gar nicht. Also es ist eine wirklich schwierige Situation, weil ja, die Relegation ist nicht unrealistisch, leider. Und wenn jetzt so wie Hertha sich jetzt in Freiburg präsentiert hat, ich meine, es war spielerisch streckenweise in Ordnung. Was meine Schwierigkeit ist mit der Hertha gerade, ist, dass so ein Rückstand so wahnsinnig ein wahnsinniges Problem darstellt. Mhm. Also so die Vorstellung, dass die jetzt 0-2 nochmal drehen oder 0-1, ist, ich habe es ihnen einfach jetzt auch nicht zugetraut in Freiburg. Und du kriegst halt mal so ein Gegentor. Und der Elfmeter war auch berechtigt, anders als jetzt hier bei Bremen-Hamburg gerade. Weil es halt schon ein Einsteigen war im Strafraum. Und das passiert. Das ist eine kleine Unachtsamkeit in der Abwehr. Dann hast du eine Situation, wo du denkst, da gehe ich jetzt mal lieber rein. Und dann gehst du ungeschickt rein, hast einen Elfmeter und sowas darf dich nicht so aus der Bahn werfen und für die Hertha muss es gerade schon sehr gut laufen, dass es auch funktioniert und
ja, das ist eine Frage des Selbstvertrauens, das hat auch Freddy Bubisch danach gesagt, ne? Wenn du das nicht hast gerade oder das angekratzt ist und dann gerätst du einen Rückstand auswärts, dann ja, ist halt der Wurm drin, so, und dann musst du gucken, wie du da wieder klarkommst und wenn es dann auch keinen wirklichen Leader gibt so oder mehrere Leader im Team, die das dann schaffen, die Mannschaft während so eines Spiels, was auch sehr schwer ist, wieder aufzurichten, dann endet das halt leider so. Und das gab es bei der Hertha gefühlt auch seit Jahren nicht mehr, dass da mal jemand dann auch wirklich es geschafft hat, während des Spiels so für so einen Push zu sorgen. Ja, die letzte stabile Saison, keine Ahnung, wann war das? Also gefühlt schon ewig her. Mhm. Also wir reden hier gefühlt schon seit Jahren über Krisensituationen. Und das übrigens trotz, das darf man ja auch nicht vergessen, 320 Millionen, die da reingeschossen wurden. 320 Millionen, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen,
ja,
die nichts, aber auch gar nichts gebracht haben bisher.
Wenn das mal kein Fehler war.
Also, ich glaube wirklich die größte Fehlinvestition überhaupt bisher. Und nicht mal von einem russischen Oligarchen, sondern von einem deutschen Hedgefonds-Manager.
Ja.
Ja, und dann hängst du da trotzdem auf Platz 15. Das ist schon echt krass. Also, ich weiß auch nicht, Stichwort Freddy Bobic, hat er jetzt bisher einfach noch nicht die Chance gehabt zu zeigen, dass er es besser kann? Oder ist er vielleicht auch wiederum der falsche Mann? Ist Taifun Korkut der richtige Mann? Glaube ich auch nicht. Ich glaube, das ist halt, das siehst du bei allen Vereinen, die den Trainer gewechselt haben, zu einem mehr emotionaleren. Ja, Steffen Baumgart in Köln. Du siehst es bei Werder Bremen mit Tim Werner, der aus Kiel gekommen ist, der auch eher so von der, also jetzt nicht so ein Vulkan ist an der Seite, aber trotzdem irgendwie so einen gewissen Typus auch hat. Die einfach über die Emotionen kommen. Das ist bei Mainz mit Bo Svensson. Ich finde, das sind so Leute, die schaffen auch einen Turnaround dann. Zumindest, ja, haben sie das Potenzial eher, glaube ich, als jemand, der längere Zeit weg war, der auch nicht unbedingt immer bewiesen hat, dass er so ein krasser Trainer ist, ehrlich gesagt. Das spielt wirklich auch, und das finde ich ein bisschen tragisch, die persönliche Verbindung zwischen Bobic und Korkut eine Rolle.
Ja.
Die kennen sich, ja. Er hat ihn irgendwie angerufen und sagt, du Taifun, hast du vielleicht Zeit und Lust, das hier zu machen in Berlin? So. Und dann komplett. Sagt er, ja, warum nicht? Und dann hast du da den Trainer jetzt. So, ja, geil. Aber vielleicht, ne, es wirkt so ein bisschen so.
Komplett, die haben in Erinnerung geschwelgt aus Stuttgarter Zeiten damals und haben dann gedacht, das machen wir jetzt in Berlin. Und das ist halt das Ding. Also ich glaube, Freddy Bobic fand ich irgendwie eine ganz gute Entscheidung fürs Management, weil der irgendwie in Frankfurt ja auch sehr gut gewirkt hat, da eine sehr gute Mannschaft aufgebaut hat. Und ja, die Trainerentscheidung, wie du schon sagst, hängt halt komplett mit ihm zusammen. Also der hat da sich überlegt, mit wem könnte ich mir das vorstellen. Ist auch vielleicht keine schlechte Idee, mit jemandem zusammenzuarbeiten, mit dem man auch das Gefühl hat, mit dem kann ich zusammenarbeiten und nicht so zusammengeschmissen zu werden. Aber ich finde das einen guten Punkt mit der Emotionalität, weil so Leute, die auch irgendwie ein bisschen Stimmung machen an der Linie und ein bisschen in der Kabine wahrscheinlich auch eine Ansprache finden. Ich weiß jetzt nicht, wie Taifun Korkut in der Kabine zum Beispiel ist, ob der so eine Mannschaft erreicht in der Halbzeitpause, wenn man einzeln hinten liegt in Freiburg. Und ob das schafft, da vielleicht wirklich die 1-2% bei einigen noch zu wecken, die man dann braucht, um so ein Spiel noch zu drehen. Und die Ergebnisse sagen eher nein gerade. Es kann natürlich sein, dass so ein Trainer dann auch ein bisschen mehr Zeit braucht. Aber es ist einfach gerade eine wenig Hoffnung, wenn man auf die Hertha blickt. Und das macht einen als Fan natürlich traurig. Und ja.
Wird Zeit, dass wir wieder ins Stadion gehen. Dann ist immer alles besser geworden.
Das auf jeden
ist einfach
Fall.
So.
Ja.
Ja, sollen wir die anderen Spiele so ein bisschen im Schnelldurchlauf durchgehen?
Ja.
Also
Leverkusen-Bielefeld. Man muss dankbar sein als Hertha-Fan, dass Leverkusen einem da ein bisschen den Rücken frei hält, wobei Bielefeld ja vor der Hertha ist, also es ist nicht der Rücken, sondern den Bauch Brust. Frei hält, die Brust frei hält, wie so eine Eukalyptuscreme, die man sich da drauf Vic schmiert.
Medi Night, ja. Oder so. Hat es der Bayern-Konzern nicht auch schon mittlerweile?
Ja, stimmt. Bayer löst da schleimlösend bei Hertha in der Brust. Und
ja. Tell me more.
Muss man dankbar sein für Bielefeld, ja. Meine Güte, ne? Passiert.
Haben davor auch sehr viel gehamstert. Da wird es auch mal Zeit, dass sie mal wenigstens abgeben. Also,
ja.
Ja. Wer sich auch so ein bisschen als Hamsterer zumindest zu Hause erweist, ist die Spielvereinigung Greuther Fürth, die zumindest zu Hause es schaffen, immer wieder Punkte zu behalten. Jetzt auch gegen den 1. FC Köln, was ja durchaus beachtenswert ist, weil Köln gut drauf ist. 1:1 heißt es am Ende. Wichtiger Punkt, auch wenn es weiterhin schwierig sein wird, da noch oben anzuknüpfen. Aber ich sag mal so. So wie Stuttgart und Hertha spielen, ist das jetzt gar nicht so unrealistisch, dass da Greuther Fürth von unten noch kommt und noch ins Geschehen eingreift. Who knows?
Ich weiß, es waren mal, ich glaube, 13 Punkte oder sowas. Mittlerweile sind es auf Stuttgart noch 5.
Ja.
Auf den Relegationsplatz sind es 8 Punkte. Also ich meine,
why not?
Why eigentlich not?
Why eigentlich not? Why eigentlich not hat sich gestern auch Union mal wieder gedacht und endlich aus Sicht der Union-Fans mal wieder gewonnen.
Ja.
3:1 gegen Mainz 05, der erste Sieg seit dem Weggang von Max Kruse. Geraldo Becker mit einer Traumbude, Taiwo Avonima wieder getroffen. Also da haben sich die Fans ein bisschen versöhnt.
Ich glaube auch. Ich glaube, wir haben auch eine Wirkung gehabt dabei, weil wir letzte Woche besprochen haben, dass sie so drohen, durchgereicht zu werden. Ja. Ich glaube, das war ein Wort, das hat wiedergehallt.
Haben sie gehört in Köpenick.
In Köpenick. Und der hat gleich die Reaktion auf dem Platz gezeigt. Vielleicht sollten wir mal so eine Halbzeitansprache machen.
Nicht Urs Fischer, der etwas langsamer Schweizer.
Ja, ja, also Durchreiche gestoppt.
Durchreiche gestoppt.
Da in
erstmal wieder mit dem Sieg. Und bleibt damit auf Platz 7 immerhin. Und mit Tuchfühlung nach oben. Freiburg bleibt Vierter, Hoffenheim Fünfter. Kann auch von Leipzig alles ein bisschen geändert werden heute. Da spielen sie gegen Bochum auswärts. Auch ein schönes Spiel. Das ist gar nicht so einfach aus Sicht von Leipzig, würde ich mal sagen.
Ja.
Das sind die Sonntagsspiele. Also Bochum empfängt Leipzig um 15.30 Uhr und Augsburg empfängt Borussia Dortmund um 17.30 Uhr. Ich erinnere mich daran, dass Augsburg öfter mal Dortmund geärgert hat auch. Also ich will es jetzt nicht, ich hoffe es nicht, aber ich erinnere mich dann an ein, zwei Spiele, die nicht so ausgingen, wie man es dachte vorher.
Das stimmt. Aber die sollen jetzt mal heute dran denken, dass die gegen den Zweiten spielen und wahnsinnig gut drauf sind. Marco Reus ist ja auch wahnsinnig gut drauf. Gerade und
der Rolls-Royce läuft wieder.
Rolls-Royce läuft wieder.
Obwohl sie ja in der Europa League auch wieder gegen Glasgow jetzt ausgeschieden sind.
Das stimmt, aber immerhin nicht verloren auswärts. Ne?
Ja.
Aber die positiven Seiten beleuchten.
Gut, also wir sind heute ein bisschen schneller unterwegs, das habt ihr schon gemerkt, ausgegebenem Anlass. Und würde jetzt vorschlagen, wir schauen hinten raus nochmal auf den Pokal, der jetzt am Dienstag und Mittwoch ins Viertelfinale geht. Mit schönen Partien, die wir natürlich auch so halb ausgelost haben, aber die wir jetzt vor allen Dingen erstmal tippen werden, würde ich sagen.
Oh ja.
Geht los mit dem Krach. Es gibt nur ein Spiel am Dienstagabend, das ist interessant. Und drei dafür am Mittwoch, okay.
Dann los.
Ist aber auch ein sehr schönes Spiel am Dienstagabend. Das gebührt auch dann, oder ist auch gut, dass da Aufmerksamkeit drauf liegt. Nämlich das Traditionsduell zweier Fußball-Romantiker-Clubs, würde ich fast sagen.
Ja.
Zwar
lange durch die Mauer verhindert und jetzt kann es endlich stattfinden.
Ja, stimmt.
Es spielt gegeneinander, was zusammengehört und es ist Union Berlin gegen St. Pauli.
Berlin gegen St. Pauli, ja.
In der alten Försterei.
In der alten Försterei, die gestern schon sehr viel Rabatz gemacht hat wieder.
Ja.
Das wird nicht einfach für Pauli. Die aber auch ihrerseits in der zweiten Liga weiterhin die Tabelle anführen. Also das ist ein schönes Spiel. Wird ein Kampfspiel definitiv werden.
Ja, ich denke auch. Und ich denke, es geht. Ich glaube, es geht in die Verlängerung, aber nicht ins Elfmeterschießen. Und ich glaube, dass Union mit 3-2 gewinnt nach Verlängerung.
Witzig, weil ich hätte auch gedacht, 2-2 nach regulärer Spielzeit und dann setzt sich Union durch. Das mache ich jetzt natürlich dann nicht. Ich würde auch sagen, es ist ein total enges Ding, aber ich glaube wirklich, dass in dem Fall der Heimvorteil Union beflügelt, sodass sie dann doch schon in der regulären Spielzeit gewinnen werden, abseits beim HSV. Offenbar nicht, man weiß es nicht. Das wird aber noch gecheckt.
Das wird gecheckt, wie du weißt.
Aber kann auch sein, dass das so ein Ding war, was nicht abseits ist. Dann wäre es nach 30 Sekunden in der zweiten Halbzeit ein Tor für den HSV. Ja, also der andere Hamburger Verein. Also ich glaube, Union gewinnt das aber schon in der regulären Spielzeit mit 4-2. Also wir führen lange, dann Konter noch am Ende. Nee, ist kein Abseits.
Krass.
Kein Abseits.
Heidewitzka.
Scheiße, schlecht verteidigt von Bremen. Er weiß, er denkt selber, es ist Abseits und traut sich jetzt gar nicht zu schießen.
Ja, wirklich. Der stoppt schon fast ab und legt den Ball im Tor schon mal hin.
Es war kein Abseits, damit ist es der Ausgleich für den HSV. Also würde ich jetzt sagen.
Und dann, schöne halbe Minute
nach in der 30 zweiten Sekunden Halbzeit. Wiederanpfiff.
Ist halt auch, da rackerst du dir der 45 Minuten den Arsch ab, um dann mit der 1-0-Führung in die Halbzeit zu gehen und gibst das nach 30 Sekunden wieder her.
Auch ein komisches Tor, ne?
Ja, wirklich, völliger Unglaube im Gesicht von Meffert, der da
Der löst dazu spät das Abseits aus.
Ich sag mal, in guter Position an den Ball kommt.
Schlecht verteidigt auch dann dementsprechend. Also du kannst dann nicht auf Abseits spekulieren und dann ist es kein Abseits. Das ist halt bitter.
Das ist, ja. Tja, Bremen. War es das dann mit der Talentführung? Weiß ich gar nicht genau. Am Mittwoch spielt dann der HSV, den wir hier gerade Aber es gibt noch Kontakt zwischen, oder? Nee.
Nee, sagt schon, Anpfiff. Ja, Ausgleich. Ja,
ja. Gesagt. Ja. 1:1. Ja. Das, wo der gerade getroffen hat, empfängt den Karlsruher SC zum Blau-Weiß-Derby.
Ach stimmt, ich bin ja auch noch mit. Der HSV. Okay, da würde ich anfangen. Ich würde sagen, auch wenn sie heute nicht so super stark sind, sie machen ja doch einen guten Eindruck generell auch in der Saison, haben da die Favoritenrolle durchaus natürlich mit dem Heimspiel auch gerade, werden das auch gewinnen, aber es geht ins Elfmeterschießen, glaube ich, da. Das ist ein Elfmeterschießenspiel. Und zwar wird das ein 1:1 nach regulärer Spielzeit, dann keine Tore in der Verlängerung und dann Elfmeterschießen, und das macht der HSV dann. Glaube ich. Ist ja die Wiederauflage des Relegationsklassikers. Haben wir schon mal besprochen, glaube
ich. Oh ja, oh ja,
das stimmt. Aber da ist natürlich auch Emotionen noch drin, vielleicht. Alte Emotionen.
Ja, da sind alte Wunden, die wieder aufgerissen werden.
Ja.
Das stimmt, das war katastrophal mit diesem Freischuss da in der 97. gefühlt, wo der HSV dann mit 28 Punkten in der Bundesliga bleibt. Und man sagte immer, ja, mit 40, da haben wir den Aufstieg vielleicht sicher, und ja, Pustekuchen. Das war wirklich, das haben wir damals in Moabit in einer unserer Fußballkneipe geguckt. Im Raucherraum, glaube ich.
Genau, ja.
Das da, good old times.
Good old times.
Vor Corona.
Was sagst du?
Ich habe ja gestern Schalke gegen KSC geguckt. Ich habe also den KSC noch relativ frisch in Erinnerung. Auch gegen so einen Ex-Bundesliga-Club.
Oh Gott, es wird schon wieder über Handspiel diskutiert. Sorry, jetzt muss ich mal kurz wieder, schon wieder Handspiel. Aber ich glaube, diesmal außerhalb des Strafraums, ehrlich gesagt.
Ist das Mittelweiser gewesen?
Ja, ja, der spielt bei Primus.
Ach, krass.
Also Hand ist Hand. Ist geil. Du kannst richtig so die Lippen lesen. Hand ist Hand.
Na, 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 na.
Guck mal jetzt.
Es ist identisch wie in, ja, der ersten Halbzeit.
Ja, einfach
Schuss aus der zweiten Reihe.
Da hast du doch ein bisschen Anschein, so einfach, wir bolzen jetzt auf dem Strafraum einfach nur drauf. Ja. Und sobald die Hand dann da ist, gibt es einen Elfmeter.
Ja.
Also das ist echt, da muss man sich jetzt mal Gedanken machen langsam, wie man das mal einfängt. Weil wenn das jetzt wieder Elfmeter gibt, dann, ja.
Er macht die Videogeste, oh, er Gott, läuft, ey, raus.
Ich meine, die Hände sind in dem Fall wirklich sehr weit weg vom Körper.
Es ist halt auch so eine Drehung. Also du hast halt Hände, ne?
Das ist so eklig wieder.
Dann kann ich nur hier so T-Rex in die Verteidigung stellen, wenn er einfach keine Arme hat.
Tim Walter, Tim Walter, wie heißt denn der vom HSV?
Leibold?
Henning, wo findet man das raus auf deiner App? Ich gucke mir so lange die Szene nochmal an hier. Ach, er geht, ja, das ist, die Hände sind schon sehr weit weg vom Körper. Das ist leider, ach, das ist eklig. Er wird Elfmeter geben, wieder ziemlich sicher.
Schonlau, meinst du?
Und auch noch gelb, offenbar. Krass. Nee, ich meine den Trainer vom HSV.
Ach so.
Schonlau, was kommt jetzt? Schmeiß die Jacke jetzt nicht weg, hat keinen Bock mehr auf den Scheiß. Was für ein...
Tim Walter.
Ja, Tim Walter. Na, meint, Ole Werner meinte ich bei Bremen. Hab ich Tim Walter gesagt? Ich meinte Ole Werner, wenn ich das gesagt habe. Ich korrigiere das kurz. Könnt ihr euch kurz ausschneiden auf den Tonfall und da einkleben, bitte. Danke. Ich meinte Ole Werner bei Werder und Tim Walter. Ist aber auch beim HSV, hat auch für einen Aufschwung mal gesorgt. Okay, jetzt kommt Niklas Füllkrug, denn Marvin Duck scheint nicht mehr dabei zu sein. Es geht Elfmeter. Der hat die 9 der letzten 10 verwandelt. Aber Heuer Fernandes ist sehr gut drauf heute.
Vielleicht soll die Hertha auch einfach aus der zweiten Reihe mal auf die Hände zielen.
Ja, das ist eine neue Taktik. Einfach immer draufballern. Irgendjemand zieht die Hand schon hoch. So, der Schiedsrichter hat heute auch viel zu tun, muss man sagen.
Also ja.
HSV-Fans werden heute nicht mehr mit ihm Freunde werden, glaube ich. Also, aber ich sehe den noch nicht drin. Doch, ja. Eklig geschossen. Ja. Eklig geschossen. Verzögert und dann so richtig eklig reingelegt.
Ja.
Von Niklas Füllkrug, 2:1 führt Bremen in Hamburg. Und Ole Werner klatscht in die Hände. Ja, wir waren beim Pokal stehen geblieben.
HSV, KSC. Ich habe nach Karlsruhe ich einfach familiäre Verstrebungen. Ich sagte.
Der Satz kommt immer bei Karlsruhe.
Der KSC gewinnt das. Und weil die sind auch echt, die sind eklig. Ich glaube, es steht lange 0-0. Der HSV mit einem großen Chancenplus macht die Bude nicht. Und dann macht der KSC am Ende die Bude. Ich sag 0-1 für den KSC nach regulärer Spielzeit.
Okay. Alles klar.
Spätes Tor.
So, Hannover gegen Leipzig. Du darfst wieder als Erster.
Hannover-Leipzig, mach ich mal quick and dirty. 3-0 Leipzig.
Hm. Ja. Naja, aber ein Pokal hat seine eigenen Gesetze.
Ja.
Den Satz muss ich noch einmal hier einbringen. Hannover wird kämpfen. Und ich sag mal so, ich glaube, die werden das Ganze in die Verlängerung bringen, weil Leipzig jetzt auch bisschen geschwächt vielleicht mit Europa-Pokal und, ach nee, haben direkt gespielt, aber sag ich einfach mal so, Europa-Pokal, Sonntagsspiel jetzt gegen Bochum. Ich glaube, das wird sehr lange umkämpft sein. Wir reden hier über ein 1-1, 2-2 und dann Verlängerung und da macht Leipzig dann aber doch den Konter am Ende und setzt sich durch mit 3-2. Glaube ich leider schon.
Okay. Ich glaube, wir werden einfach nach dieser Pokalrunde drüber reden, dass Hannover irgendwie so deutlich gegen Gladbach gewonnen hat und dann aber auch so deutlich gegen Leipzig dann ausscheidet. Man denkt irgendwie, das passt nicht. Could happen.
Ja gut, aber Gladbach und Leipzig sind halt nicht, kannst du da nicht vergleichen gerade, von der Performance.
Das stimmt.
Also, letztes Spiel, da werde ich den ersten Tipp wieder abgeben. Bochum gegen Freiburg ist ein schönes Erstliga-Duell. Auch da, Heimvorteil. Also ich glaube, ist wirklich entscheidend jetzt im Pokal. Und ich glaube, Bochum wird es ganz knapp gewinnen mit 2-1.
Haben wir die Auswärtstorregel vielleicht zu früh abgeschafft in der UEFA, wenn jetzt der Heimvorteil doch so stark ist in deinen Augen? Bochum-Freiburg, also Freiburg.
Gerade K.O.-Spielen ist es aber so.
Die, ja cool, K.O.-Spiele sind was anderes als Hin- und Rückspiele, stimmt. Ja. Also die Hertha hat ja gerade erst die Freiburger Gnadenlosigkeit am eigenen Leib spüren müssen. Allerdings
In Freiburg.
Und Bochum ist halt auch
hat den Kraftriegel der Nation jedes Mal vorm Spiel intus.
Was, die Currywurst?
Ich meine die Currywurst.
Das stimmt. Ja, das ist schwer. Ich sag, Freiburg macht das trotzdem 0-2. Aber es ist auch...
Ja, kann ja passieren.
Kann passieren. 0-0 ist unrealistischer.
Ja. Okay, ja, in diesem Sinne. Entlassen wir euch in den Sonntag oder in den Montag, wann auch immer ihr das hört. Hoffen, dass die kommende Woche friedlicher abläuft, als die jetzige verlaufen ist, obwohl das wahrscheinlich schwierig sein wird. Und hoffen, dass wir euch ein bisschen auch trotz des Fokus heute, der natürlich auch auf dem Krieg in der Ukraine lag, euch noch auch noch unterhalten konnten und ein bisschen ablenken konnten. Das ist ja auch wichtig. Ne? Nicht die ganze Zeit auch mal Nachrichten suchten, das auch mal Instagram und Twitter ausmachen. Das tut auch mal ganz gut.
Ja.
Sonst wird man nämlich wahnsinnig. In diesem Sinne, ja. Macht's gut, kommt gut rein in die Woche. Wir hören uns dann mit anderen Themen hoffentlich nächste Woche wieder, wenn wir ein Pokal-Viertelfinale besprechen können und neue Ereignisse in der Fußball-Bundesliga.
Auf jeden Fall.
Bis dahin. Und
dann hoffentlich auch mit besseren Nachrichten von der blau-weißen Hertha.
Ja,
mal sehen. Mal gucken. Macht's gut, kommt gut in die Woche. Bis bald.
Bis dann, ciao.